Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Gott antwortet chaotischen Gemeinden. So lautet der Titel unserer aktuellen Bibelstudienreihe. Wir gehen gemeinsam durch den ersten Korintherbrief. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir gemeinsam in Gottes Wort schauen können. Und wir werden uns heute das dritte Kapitel anschauen des ersten Korintherbriefs. Bevor wir dort direkt einsteigen, möchte ich gerne beten. Herr, ich danke dir für die Möglichkeit, jetzt mit meinen Geschwistern gemeinsam dein Wort zu lesen. Danke, dass wir es in unserem Land so gut haben, dass wir auch auf diesem Wege jetzt Gemeinschaft haben können und dass wir alle Bibeln daheim haben und dass wir in unserer Sprache deine Gedanken lesen können. Bitte hilf uns beim Lesen und rüste uns aus und lass uns erkennen, was für uns wichtig ist, für uns als Gemeinde und für uns als Christen, Herr. Amen. Das Thema, was wir uns heute anschauen, lautet: Babychristen, werdet bitte erwachsen. Ich fand spannend, dass im Voraus ich gefragt wurde, oder ich habe einen Kommentar vielmehr gehört von jemandem aus unserer Gemeinde. Ja, im ersten Korintherbrief, da gibt es doch so viele heiße Themen, werden sie jetzt bald rankommen? Und ich finde es spannend, dieses Bedürfnis in diese kontroversen Themen hineinzugehen, und der erste Korintherbrief hatte einige davon. Aber wir werden jetzt sehen, dass wir uns im dritten Kapitel im Korintherbrief erneut einem Thema zuwenden, was Paulus schon mal in einer ähnlichen Form adressiert hat. Und das zeigt uns, was für Paulus an allererster Stelle stand, als er den Korinthern geschrieben hat, welche Kontroverse er gesehen hat, die unbedingt als allererstes ausgesprochen werden musste. Und es ist interessant, den ersten Korintherbrief unter diesem Gesichtspunkt mal zu lesen, was ist das Wichtigste für Paulus von der Reihenfolge her. Natürlich sind alle Dinge wichtig, die er schreibt. Da sollte man auch aufpassen, dass man nicht daraus irgendwie eine Wichtigkeit, eine starre Wichtigkeit irgendwie ableitet. Aber dennoch ist es ein interessanter Hinweis, womit Paulus anfängt und wie viel Zeit er für gewisse Dinge auch sich nimmt und wie viel Platz er sozusagen in dem Brief nimmt für gewisse Themen. Also: Babychristen, werdet bitte erwachsen, das ist unser Thema, und wir lesen 1. Korinther 3 und zuerst die Verse 1 bis 4. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich bin des Apollos, ich bin des Apollos, seid ihr nicht menschlich? In Vers 1 erinnert Paulus die Korinther an ihren Startpunkt, an ihren Ausgangspunkt, als sie damals jung und frisch zum Glauben gekommen sind, als die Korinther Christen geworden sind. Und dort sagt er: und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Und er bezeichnet die Korinther, wenn er zurückschaut an seine ersten Begegnungen mit ihnen, wo er ihnen von Jesus erzählt hat, dass obwohl sie zum Glauben gekommen sind, oder vielmehr erkennt er an, dass sie in Christus sind, aber sie waren noch keine Geistlichen in Christus. Dieses Wort Geistlicher ist im Griechischen Pneumatikos. Also wir sollen Pneumatiker sein, Geistliche sein. Und Pneumatikos kannst du übersetzen vielleicht mit, dass wir durch den Geist geprägt, gekennzeichnet und geformt sein sollen. Das ist im Prinzip das Ziel von Paulus, wenn er mit Menschen unterwegs ist, wenn er von Jesus erzählt, dass sie im Verlauf zu solchen Pneumatikern werden, zu einem Pneumatikos. Menschen, die vom Geist geformt und geprägt und gekennzeichnet sind. Und was wir hier jetzt lesen im ersten Vers, ist sehr, sehr bemerkenswert. Er beschreibt die Korinther zu Beginn ihres Christenlebens als Fleischliche in Christus, als Unmündige in Christus, also als Kleinkinder, als Babys. Wenn das Wort fleischlich aufkommt, dann meint es so das Menschliche, dass es eben nicht geprägt ist vom Geist Gottes, sondern diese Babychristen haben noch ein sehr geringes Verständnis über Gott und sie stehen halt am Anfang und sie handeln auch oft noch fleischlich, also aus ihren natürlichen Reaktionen. Und sie sind noch nicht geprägt vom Geist Gottes, dass er ihr Handeln sozusagen fest im Griff hat. Und es gab in der Vergangenheit immer mal wieder so die Diskussion, gibt es eigentlich fleischliche Christen? Ist das überhaupt eine Kategorie, die es in der Bibel gibt? Wenn wir uns 1. Korinther 3, Vers 1 anschauen, würde ich sagen, ja, es gibt fleischliche Christen. Paulus musste am Anfang des Christlebens der Korinther mit den Korinthern als Fleischliche in Christus sprechen, dass die wirklich noch am Anfang sind. Und er hat die Korinther gesehen, dass sie oft noch auf eine menschliche Art und Weise handeln und nicht auf eine christliche, auf eine geistliche Art und Weise handeln. Das bedeutet, dass die Korinther am Anfang ihres Glaubenslebens noch, dass da alte Gewohnheiten immer wieder durchgedrungen sind. Schräge Verhaltensweisen hat Paulus bei seinen Freunden in Korinth gesehen und das beschreibt er, wenn er von den Fleischlichen oder den Unmündigen in Christus spricht, also von den sogenannten Babychristen, so wie ich das nennen möchte. Und dieser erste Vers man könnte meinen irgendwie, dass Paulus hier an dieser Stelle sie schon irgendwie kritisieren möchte, dass sie fleischliche unmündige Babychristen wären. Aber das ist nicht das, was Paulus hier in diesem Vers machen möchte. Er spricht sie erstmal an und erinnert sie an ihren Anfang. Und Paulus beschreibt, dass er sehr fürsorglich ist für sie. Er nimmt ihre anfängliche Stellung, so wie sie sind, ihren Reifegrad, will ich mal sagen, den akzeptiert er. Und damit arbeitet er, was anderes hat er nicht. Und in einem fürsorglichen und warmen Ton, wo er diese fleischlichen Babychristen anspricht, beginnt er mit Brüder oder Geschwister. Also ein warmes Wort, was er seinen Geschwistern entgegenbringt, dass er die Einheit betont, die er mit ihnen hat und dass diese Einheit in Christus ist. Aber sie sind halt noch keine Pneumatiker, noch nicht Pneumatikos. Und die Fürsorge von Paulus kommt nicht nur dadurch zum Ausdruck, dass er sie Brüder nennt, Geschwister nennt, sondern dass er ihnen auch das gibt, was sie in diesem Augenblick auch nötig haben, was sie jetzt brauchen. Es heißt, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Und das sehen wir im Natürlichen auch, es ist ja ein bildlicher Vergleich. Paulus ist natürlich nicht mit der Schwarzwaldmilch rumgelaufen und hat den Korinthern was zu trinken gegeben, sondern er möchte damit zum Ausdruck bringen, ich habe angemessene Speise euch gebracht zu Anfang, dass ich euch erstmal die Basics weitergegeben habe, aber ich konnte noch nicht weitergehen, weil ihr es einfach noch nicht konntet. Ihr wart am Anfang. Und ich lerne von Paulus an dieser Stelle, dass er nichts vor der Zeit von den Korinthern erwarten wollte. Dass er das erst einmal auch so hingenommen hat. Und für mich besteht die Frage, sind wir bereit, Babychristen zu tragen und ihnen Milch zu geben, wenn sie es denn brauchen? Oder haben wir eine Gemeindekultur, wo wir der Meinung sind, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, dann sollte er am besten am nächsten Tag schon so geistlich gesinnt sein, so geistlich handeln, alles geistlich einordnen und nachvollziehen können, wie jemand, der schon echt lange auf der Reise mit Jesus ist, der schon lange dabei ist und vielleicht sogar im Predigtdienst steht. Wollen wir das immer dann gleich so auf dieser Ebene vergleichen? Oder sind wir auch geduldig? Denn erwachsen zu werden, braucht seine Zeit. An Grashalmen zu ziehen, damit sie wachsen, hat noch nie geklappt. Wir müssen da einfach geduldig sein. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die Jesus kennenlernen und anfangen, sich auf ihn einzulassen und ihr Denken sich Stück für Stück erneuert, da brauchen wir Geduld Und ich lerne hier von Paulus, dass er diesen Stand, dieses fleischliche, unmündige Babychristsein, dass er das für die Anfänge erst einmal auch respektiert. Aber Paulus bleibt hier nicht stehen, denn es sind jetzt schon einige Jahre vergangen und jetzt schreibt er wieder an die Korinther und er sieht ihren Stand jetzt und er stellt fest, dass sich da nicht viel getan hat. Und da kommt jetzt die Kritik rein. Am Ende von Vers 2 spricht er: Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Ihr könnt auch jetzt noch keine fleischliche Speise ertragen. Und das ist interessant, wenn du alleine diese zwei Verse liest, dann spricht Paulus relativ von ihr konntet nicht oder ich konnte nicht. Er sagt einmal, ich konnte nicht zu euch, so wie zu Geistlichen, reden, denn er wollte Rücksicht nehmen auf sie, weil sie noch nicht so weit waren. Und jetzt schreibt er, und ihr könnt nicht feste Speise jetzt zu euch nehmen, weil ihr fleischlich seid. Und dann geht er weiter. Wir haben es eben gerade gelesen. Er betont es zweimal. Ihr seid fleischlich, ihr seid fleischlich, ihr seid menschlich, ihr wandelt nach Menschenweise. Euer Lebensstil ist komplett von dieser Welt geprägt. Da ist wenig geistliche Substanz in eurem Lebenswandel. Und das ist der Grund, warum ihr jetzt immer noch nicht in der Lage seid, feste Speise zu euch zu nehmen, zu reifen in eurem Glauben. Und dieses fleischliche, menschliche, das beschreibt er auch sehr deutlich, indem er sagt in Vers 3, dass er im Leben der Korinther Eifersucht feststellt, Rivalität, Streit, Parteiungen. Dieses Thema hatten wir schon einmal. Sie rühmen sich im Blick auf Menschen, heißt es später in Vers 18. Das gesamte dritte Kapitel umrahmt dieses Thema der Rivalitäten im Miteinander, dass man auf Menschen baut und dass man menschengefällig lebt, dass man seinen Leitern gefallen möchte, dass man sich an Paulus hängt oder an einen Apollos oder an diesen Prediger oder an jenen Prediger. Und das hält Paulus für eine völlig menschliche Betrachtungsweise, seinen Glauben auszuleben. Und er fordert die Korinther auf, endlich aus ihrem Babystatus herauszutreten, damit sie nicht mehr einfach nur Milch bekommen sollen, sondern auch feste Speise zu sich nehmen können. Und dieser Aspekt des Milchempfangens, das ist etwas, was wir im Neuen Testament wiederholt finden, dass es feste Speise gibt oder Milchspeise. Und ich möchte aus der guten Nachricht-Übersetzung mal Hebräer 5 lesen. Das ist eine schöne Parallele zu unserem Text hier. Dort heißt es: Ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Stattdessen habt ihr wieder jemanden nötig, der euch ganz von vorne das ABC der Botschaft Gottes erklärt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Wer Milch braucht, ist ein kleines Kind, das die Sprache der Erwachsenen noch nicht versteht. Erwachsene aber brauchen feste Nahrung. Solche Leute nämlich, die durch beharrliche Übung ihr Wahrnehmungsvermögen geschärft haben, um Gut und Böse zu unterscheiden. Also hier wird unterschieden zwischen denjenigen, die wirklich noch kindlich sind, die irgendwie nichts auf die Reihe kriegen, die wirklich keine geübten Sinne haben, und den Erwachsenen im Glauben, die die Grundlagen fest verwurzelt haben in ihrem Herzen und in der Lage sind, mit Unterscheidungsvermögen ihr Leben zu bestreiten und die Dinge zu bewerten, die auf sie einprasseln. Und die Korinther sollen aus diesem Babystatus endlich heraus, nicht immer nur bei dieser Milch bleiben, dass immer wieder die Grundlagen weitergegeben werden müssen, sondern sie sollen zu Geistlichen werden. Sie sollen zu Pneumatikos werden. Durch den Geist sollen sie Geprägte sein und nicht einfach durch ihr eigenes Fleisch, durch ihr eigenes Sinnen, durch ihre eigenen Gedanken. Und es ist auch für uns eine Frage, wie sehr ist unsere Lebensführung, unser Lebensstil geprägt von unseren eigenen Gedanken, was wir für gut und richtig halten, oder wie sehr sind wir vom Geist Gottes geprägt? Denn Paulus kann durchaus die Erwartungshaltung haben, dass sie inzwischen vom Geist Gottes geprägt sein sollen, denn in Vers 16 heißt es später: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Also es ist nicht so, dass die Korinther, die fleischlich in Christus unterwegs sind, nicht den Geist Gottes hätten, sondern der Geist Gottes ist in ihnen. Und das ist jetzt eine sehr, sehr spannende Mixtur. Menschen, die den Geist Gottes in sich haben, aber von Paulus dennoch als fleischliche Christen bezeichnet werden. Wie ist das möglich? Das bedeutet für uns, dass es durchaus möglich ist, ein Kind Gottes zu sein, den Geist Gottes zu haben, aber ein Leben zu führen, einen Lebensstil zu führen, das den Geist Gottes nicht willkommen heißt und den Geist Gottes auch verdrängt oder unterdrückt in seiner Auswirkung, ihn vielleicht nur in gewisse Lebensbereiche hineinwirken lässt, aber in anderen Lebensbereichen möchte ich doch noch weiterhin mein Ding durchziehen. Und ich befürchte, wenn wir in unsere Gemeinden schauen und auch sicherlich in unsere Christusgemeinde, dass auch das Realität hier und da auch bei uns ist, dass der Geist Gottes ist da. Aber die Auswirkung, die Kraft des Geistes Gottes ist doch sehr mangelhaft spürbar, weil wir noch in unseren menschlichen Verhaltensmustern drin stecken. Und bei den Korinthern war es dadurch deutlich geworden, dass sie sich aufgeteilt haben in Parteien und sich gesagt haben, ich bin auf der richtigen Seite und du bist auf der falschen Seite. Ich folge diesem Prediger, ich folge diesem Prediger. Aber um zu zeigen, dass diese Parteiungen völlig sinnlos sind, fragt jetzt Paulus mit der Frage, wir lesen jetzt gleich die Verse 5 bis 9, fragt jetzt Paulus, was ist ein Paulus oder was ist denn ein Apollos? Und mit diesen Fragen fragt er nach ihrer Funktion und nach der Bedeutung von Predigern, von Verantwortungsträgern, von geistlichen Leitern in der Gemeinde. Wir lesen die Verse 5 bis 9. Nachdem er gesagt hat, so rhetorisch, denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus und der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Vers 5. Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Also er fragt, was ist denn unsere Funktion, dass ihr euch so sehr an Menschen klammert, liebe unmündige Babychristen? Dass ihr diesen Drang habt, euch so sehr an diese Figuren festzukrallen und eure Identität von ihnen abhängig zu machen. Was sind denn diese Leute, Apollos und Paulus? Und er sagt, sie sind Diener. Sie sind Diakonos, sie sind Diakone, sie sind Diener. Sie dienen den Menschen. Und dann bringt Paulus etwas hinein. Wir sind Diener, aber Gott ist der Herr. Also warum solltest du um Himmels Willen deine Identität abhängig machen von einem Diener, der dich nur dem Gott nahe bringen möchte? Warum solltest du dich einem Diener mehr anvertrauen als dem Herrn? Also diese Beziehung zwischen Diener und Herr bringt ja Paulus sehr schön hinein. Und er fragt, wollt ihr wirklich einem Diener anhängen? Und deswegen im nächsten Kapitel, das werden wir in der nächsten Einheit sehen, im ersten Vers, Kapitel 4, heißt es, dafür halte man uns für Diener Christi. Das ist die Rangordnung, die Paulus hier aufbaut. Er sagt, wofür seid ihr so fleischlich und so menschlich, dass ihr euch an Menschen klammert, wenn ihr euch doch an Jesus klammern könnt und auf ihn setzen könnt, anstatt auf irgendwelche Prediger und von ihnen eure Hoffnung abhängig macht. Paulus beschreibt die Aufgaben der Prediger mit zwei Vokabeln und da geht er wieder in die Bildsprache, und zwar begießen und pflanzen. Der eine gießt oder der andere, nee, der eine pflanzt und der andere begießt. Pflanzen und begießen sind wichtige Dinge. Aber so wichtig diese Dinge auch sind, allein von Gott kommt Kraft und Wachstum. Ich kann die ganze Zeit pflanzen, 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 begießen, begießen, begießen. Wenn da keine Kraft hinter ist, wenn kein Wachstumswille da ist, dann werden diese ganzen Aktivitäten nichtig sein. Sie werden keine Bedeutung haben. Und Paulus legt diesen Fokus darauf, hey, schaut nicht auf das, was vor euren Augen ist, sondern schaut auf die Ebene dahinter. Der Effekt, der hier aus dieser Pflanzen- und Begießen-Aktion herauskommt, liegt darin, dass Gott wirksam ist. Und hört auf, einfach auf die Menschen zu achten. Das tun Menschen, die Gott nicht kennen. Aber wer Gott kennt, weiß, dass er im Verborgenen wirkt und dass er uns die Kraft gibt in der Mitarbeit. Dass wir das nicht aus unserer eigenen Kraft tun. Das können wir uns nicht zuschreiben. Also hängt euch nicht an uns. Wir sind nicht eure ultimativen Vorbilder, sondern es ist Jesus Christus. Und für Paulus ist es deswegen auch so unlogisch, sich auf das Begießen oder Pflanzen zu konzentrieren, weil zwar sind diese Rollen unterschiedlich, aber sich nur auf eine Sache zu fokussieren, macht keinen Sinn, weil beide Rollen, beide Prediger, er nimmt jetzt sich selber unter Paulus als Beispiel, beide sitzen im selben Boot, auch wenn sie unterschiedliche Dinge machen, sie sind aber eins und sie sind beide gleichermaßen abhängig von Gott. Also das verbindet beide. Jetzt sich wieder aufzuteilen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ist unlogisch und absurd. Hört auf damit. Wir sind eins, heißt es in Vers 8. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Hier finde ich interessant, vielleicht als Nebenbemerkung. Paulus entgeht an dieser Stelle der Gefahr, in einen ungesunden Vergleich zu gehen. Paulus selber könnte sagen, Mensch, der Apollos, das ist so ein toller Typ und der kann so toll begießen und ich kann gar nicht gießen, ich kann nur pflanzen, aber der Apollos, oh, wie toll der das macht. So können wir manchmal ticken, wenn wir unseren Dienst, das, was wir für Gott tun und für andere, wie wir anderen Menschen dienen, dass wir vielleicht manchmal so rüberschälen, so, oh, was macht denn der? Paulus lässt sich nicht darauf ein. Ich tue das, was ich tun kann. Meine Kräfte sind anders als die meines Bruders oder meiner Schwester. Ich brauche nicht nach links und rechts gucken. Ich brauche da nicht rüberschielen. Wir sind eins. Wir sind beide gleichermaßen abhängig von unserem Gott. Und wir werden beide unseren Lohn bekommen. Mein Lohn wird nicht deswegen besser, weil ich irgendwie eine Sache besser mache als der andere, sondern ich muss einfach die Dinge, die Gott mir in die Hand gelegt hat, die Dinge muss ich tun. Die will ich mit ganzem Herzen tun und darauf vertrauen, dass Gott mir auch seinen Lohn gibt, den er mir geben möchte. In den nächsten Versen sehen wir, dass Paulus uns an unsere Verantwortung erinnert, nicht auf Menschen zu bauen, sondern auf Christus allein zu vertrauen. Und jetzt kommen sehr, sehr bekannte Verse, die ihr sicherlich schon einmal gelesen habt oder auch bestimmt schon einige Predigten darüber gehört habt. Ab Vers 10 bis 23 bis zum Schluss möchte ich lesen. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise wird. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wieder heißt es, der Herr kennt die Überlegungen der Weisen, dass sie nichtig sind. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Okay, viele Worte, die Paulus hier verwendet. Er bringt hier einen Gedanken rein, wenn er auf die Verantwortung, unsere Verantwortung eingeht. Und dieser Gedanke ist einmal, dass wir selber auch mitarbeiten auf diesen Grund, und er erinnert uns, welche Perspektive wir haben sollten beim Arbeiten. Er sagt, wir sind Gottes Tempel oder ihr seid Gottes Tempel. Viele Christen kennen diesen Gedanken, dass ich selber auch ein Tempel des Heiligen Geistes bin, und das ist auch richtig. Aber Paulus hat hier nicht nur diese individuelle Größe im Sinn, dass ich Tempel des Heiligen Geistes bin, sondern dass auch wir als Gemeinschaft, dass auch wir als Gemeinde Tempel Gottes sind im Miteinander. Und später wird Paulus auch im Kapitel 6 darüber sprechen, dass wir den Tempel Gottes, also uns als Individuum, dass wir uns schützen sollen und dass wir diesen Tempel nicht sozusagen entwürdigen und entheiligen sollen durch sexuelle Unmoral und Unreinheit. Aber dieses heikle Thema spricht Paulus jetzt noch nicht an. Für ihn steht jetzt erstmal im Fokus die zerstörerischen Kräfte der Rivalität. Und er bringt hier diesen Gedanken, dass er ein Baumeister ist. Dass er als Diener ein Baumeister ist und weise gebaut hat, einen guten Grund gelegt hat und Jesus Christus als Grund gelegt hat in Korinth. So, Paulus mag zwar ein guter Diener sein, aber Jesus ist der Herr, das haben wir eben gerade gelernt. Jetzt sehen wir, Paulus ist zwar ein weiser Baumeister, aber das Fundament, was Paulus legt, ist nicht sich selbst. Deswegen macht es keinen Sinn zu sagen, ich bin des Paulus, sondern das Fundament, was dieser Baumeister legt, ist wieder Jesus. Jesus ist der Herr und Jesus ist das Fundament. Paulus wirkt als Diener und als Baumeister. Und jetzt sind wir dazu aufgefordert, richtig zu arbeiten auf dieser Grundlage. Wie bauen wir darauf auf, was gelegt ist? Bauen wir entsprechend unserem Herrn und entsprechend dieser Grundlage oder fokussieren wir uns auf Menschen? Und hier werden wir sehr herausgefordert, mit welchem Material wir arbeiten. Bevor ich auf das Material eingehe, möchte ich eine Sache bemerken. Diese Passage ist eine sehr warnende Passage. Es geht darum, dass wir mit Materialien bauen und wenn alles offenbart wird, wenn unsere Werke im Gericht vor Gott geprüft werden, dann wird das, sehr bildlich gesprochen, wie durchs Feuer hindurchgetragen und es wird geschaut, hast du mit kostbarem Material oder mit billigem Material gearbeitet. Und es ist eine warnende Passage, die wir hier lesen. Und obwohl diese Passage diesen warnenden Ton hat, war sie schon immer für mich, seitdem ich sie das erste Mal bewusst gelesen habe, als Teenager und Jugendlicher, immer eine enorme Motivation. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Passage liest. Vielleicht denkst du, oh Backe, da wird es dieses Feuer geben, wo meine Werke hindurch müssen und was wird da bestehen. Als ich diese Passage gelesen habe, war das für mich eine enorme, enorme Motivationsspritze für mein Glaubensleben, für meinen christlichen Dienst, für meinen Dienst in der Gemeinde. Denn für mich war klar, hey, wenn ich das lese, will ich nur noch mehr mein Bestes geben für Jesus. Jesus hat das Beste gegeben für mich und ich möchte mein Bestes geben für ihn. Jesus ist es wert und er wird mir Lohn schenken, er wird mir Ehre schenken. Was ist das für ein Privileg, Belohnung und Ehre von meinem Gott zu bekommen? Das, wenn ich immer wieder, wenn ich das lese, habe ich gar nicht so sehr den Fokus auf das, was vergeht, sondern werde so sehr motiviert davon, dass Gott willig ist, uns zu belohnen und zu beschenken. Wichtig an dieser Stelle ist, es geht hier nicht darum, seine Errettung und sein ewiges Leben irgendwie bei Gott zu verdienen. Das sagt Paulus hier ganz eindeutig. Selbst diejenigen, die mit echt miesem Material bauen und alles vergeht, sie sind gerettet. Aber ihr Lohn ist dahin. Ihr Lohn, den sie von Gott bekommen könnten. Die Wertschätzung, die Gott ihnen geben möchte für ihr Werk, werden sie nicht empfangen. Und das ist traurig, das ist schade. Und wir dürfen hier nicht den Fehler machen, dass wir das Thema hier verlassen. Es geht nur um unseren Lohn, aber nicht um unsere Errettung. Und wenn du dich fragst, wenn du in der Nachfolge stehst, wenn du an Jesus glaubst und du merkst, boah, ein Glaubensleben mit Jesus, eine Nachfolge ihm hinterher, ist echt kostenreich. Das fordert von mir so viel. Der Preis ist so hoch, Jesus zu folgen, bedingungslos. Lies diesen Text und sei ermutigt. Der ewige Lohn wiegt viel schwerer als den Preis, den du jetzt bezahlen musst. Also wenn du merkst, oh, okay, das kostet jetzt etwas, das ist wirklich gutes Material, was ich hier jetzt investieren müsste, der Lohn wird größer sein als das, was du jetzt investierst. Da möchte ich dich sehr ermutigen. Und diese Passage kann uns motivieren, dass Gott registriert, wenn wir uns unsere Nachfolge etwas kosten lassen. Wenn unsere Nachfolge uns etwas kostet, dann registriert Gott das. Gott registriert das und er vergisst es nicht. Selbst wenn wir die Dinge vergessen sollten, er wird es wieder in Erinnerung rufen. Und er wird seinen Lohn am Ende der Tage uns zukommen lassen. Ich finde, das ist eine enorme Motivation. Und wenn wir diesen Text lesen, ist die Frage natürlich an uns, welches Material gebrauchst du in deinem christlichen Leben? Welches Material gebrauchst du in deinem Glaubensleben? Entspricht dein Material dem Fundament? Also wir hatten das ja, Jesus Christus das Fundament und wir sind Gottes Tempel. Also Gott hat etwas im Sinn für uns als Gemeinschaft, für uns als Gemeinde, dass wir prächtig sein sollen. Deswegen sollen wir schauen, mit welchen Materialien wir diesen Tempel, unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft aufbauen. Entsprechen sie dem Fundament? Sind sie Jesus würdig? Also sind es Materialien wie Gold, Silber, kostbare Steine, also etwas, was richtig was kostet, was echt was wert ist, was so das aller von höchster Qualität, von ganzem Herzen ist, oder sind es Materialien wie Holz, Heu, Stroh? Das macht keine Mühe, so etwas einzusetzen. Das tut jeder. Aber ein Haus zu bauen mit kostbaren Steinen, das ist etwas Besonderes. Und natürlich wissen wir, dass es hier nicht um ein Gebäude geht aus Stein, sondern das, was wir als Glaubensgemeinschaft miteinander tun, die Dienste, die wir tun, wie wir Jesus repräsentieren in unserer Stadt und in unserem Landkreis. Also entspricht dein Material, was du verwendest in deinem Glaubensleben, auch in deinem gemeindlichen Dienst, in deinem Investieren in Gemeinde. Wem oder was gleicht dein Material, was du verwendest? Ist es Jesus würdig oder ist es eher billig, unwürdig, schäbig und erbärmlich? Das ist eine wichtige Frage. An dieser Stelle habe ich ein bisschen gehakt, muss ich sagen. Warum wechselt jetzt Paulus das Thema? Oder vielmehr, warum beschreibt er jetzt nicht diese schlechten Materialien? Was macht denn diese schlechten Materialien aus und was sind gute Materialien? So richtig sagt es uns hier nicht. Aber ich glaube, dass der Kontext uns das erklären kann. Am Anfang hat Paulus damit angefangen, ey, ihr seid Babychristen, weil ihr auf Menschen baut und nur menschlich unterwegs seid. Und vielleicht sogar menschengefällig seid. Und ganz zum Schluss im Brief sagt er wieder, egal ob Paulus oder Apollos, es gehört alles euch, ihr gehört Christus. Er verlässt also dieses Thema nicht der Parteiungen in der Gemeinde, der unterschiedlichen Lagerbildung, der Rivalitäten, dass man seine Identität abhängig machen möchte von Menschen. So, wenn wir jetzt über den Bau nachdenken, mit welchen Materialien wir bauen, glaube ich, meint Paulus, schlechte Materialien verwenden Babychristen. Und aus dem Kontext heraus erkenne ich daran, wenn du aus Abhängigkeiten, von menschlichen Abhängigkeiten deinen geistlichen Dienst tust, wenn du dich auf Menschen verlässt und menschlich baust, vielleicht sogar für Menschen baust, dann sind das billige Materialien, die Jesus keine Ehre geben und sie werden vergehen. Vielleicht kann man das so vergleichen. Es gibt manchmal in Gemeinden solche Dynamiken, dass gewisse Leute, die was zu sagen haben, Oft sind es dann noch Leute, die vorne stehen, muss aber nicht immer. Aber ich nehme das jetzt mal, weil es vielleicht am einfachsten ist, dass die Prediger oder Lobpreisleiter, die irgendwie was hermachen, deren Frömmigkeit irgendwie beeindruckend scheint, dass es manchmal vorkommen kann, dass Mitarbeiter in den Gemeinden so einen starken Fokus auf Prediger, Lobpreisleiter oder wen auch immer haben, dass sie die Dinge, die sie tun, ihnen zuliebe tun. Und alles immer mit diesem frommen Anstrich, alles für den Herrn. Aber eigentlich geht es darum, ich möchte meinem Prediger gefallen. Ich möchte meinem geistlichen Leiter gefallen. Und ich will jedem Wunsch ihm von seinen Lippen ablesen. Und am Ende ist es ein sehr menschlicher Dienst. Es ist ein unmündiger Dienst, weil diese Person nicht gelernt hat, mit gutem Material zu arbeiten und die Dinge zu tun, mit den Dingen zu arbeiten, die Gott von dir möchte. Die Berufung zu erkennen, die Gott dir in dein Herz gelegt hat und nicht die vielleicht der Prediger, Pastor, Lobpreisleiter von dir erwartet. Und so definiere ich das schlechte Material hier in diesem Kontext. Das muss nicht nur darauf gemünzt sein. Aber vom Kontext her glaube ich schon, du verlässt dich auf Menschen, du baust menschlich und du willst für Menschen bauen, die du vielleicht faszinierend findest und die dich begeistern. Um ihnen zu gefallen, baust du mit Heu, Stroh, Holz, es wird vergehen. Aber wenn du das gute Material verwendest, dann achtest du auf die Werke, ich zitiere das recht häufig, Epheser 2, Vers 10, dann achtest du auf die Werke, die Gott für dich vorbereitet hat. Und nicht auf die Werke, die Menschen von dir wollen. Oder du denkst vielleicht, dass sie von dir wollen. Vielleicht wollen sie die gar nicht und du denkst das einfach nur, aber möchtest gerne bei ihnen punkten. Und irgendwie dadurch dann in der Gemeinde auch Prestige und Status haben, weil du dich zugehörig fühlst zu der Gruppe der geistlichen Elite vielleicht. Das ist Arbeit mit Holz, Heu und Stroh. Aber wer mit Gold, Silber und kostbaren Steinen arbeitet, der fragt seinen Herrn: Jesus, was hast du für mich vorbereitet? Welche Werke soll ich tun? Deswegen möchte ich zum Abschluss dir oder euch als DNA-Gruppen diese Fragen mitgeben. Wie sehr ist dein Glaubensleben davon bestimmt, es anderen recht zu machen und Vorbildern einen Gefallen zu tun? Wie sehr ist dein Glaubensleben davon bestimmt, es anderen recht zu machen und Vorbildern einen Gefallen zu tun? Investierst du deine Ressourcen, die du hast, Geld, Zeit, Kraft, Talent, investierst du deine Ressourcen in erster Linie für Jesus Christus oder investierst du sie in allererster Linie für eine Person, für eine Gruppe, wo du gesehen werden sollst, wo du gelobt werden sollst? Und die letzte Frage: Weißt du, was Gott für dich vorbereitet hat? Lebst du deine Berufung? Tust du den Dienst, den Gott für dich ausgesucht hast, den Gott für dich ausgesucht hat? Oder bist du die ganze Zeit mit den Dingen beschäftigt, die dir vielleicht eine schöne Stufe oder eine schöne Stellung, einen schönen Status verschaffen in der Gemeinde? Das sind sehr herausfordernde Fragen, aber ich glaube, dass dieser Text genau das von uns herauskitzelt. Und es ist lohnenswert, sich diesen Fragen zu stellen. Vielleicht spulst du gleich nochmal zurück und hörst sie dir noch einmal an. Weil wenn wir uns diesen Fragen stellen, dann werden wir anfangen, mit kostbaren Materialien zu arbeiten. Wir werden auf einmal nicht mehr Babychristen sein, sondern wir werden wirklich Geistliche sein. Wir werden erwachsene, geistliche Pneumatikos sein, weil wir uns nicht abhängig machen von den Menschen um uns herum, sondern wir selber stehen in so einer Verbindung zum Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass wir darum wissen, was er von mir möchte. Und ich diese Dinge in Treue tue, mit aller Kraft und Hingabe, und dann wird dieser Text zu einer wirklichen Freude, weil ich merke, das, was ich tue, ist kostbar in Gottes Augen und er wird mir den Lohn geben, der mir zusteht. Und dann muss ich nicht auf andere gucken, denn jeder tut seine Sache. natürlich im Verbund und im Miteinander. Wir sind nicht isoliert, wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind Gottes Tempel gemeinsam. Aber Gott wird jeden selber belohnen für sich und wird uns nicht miteinander vergleichen. Deswegen möchte ich dich damit ermutigen. Lass mich noch zum Schluss beten und segnen, dass wir erwachsen werden. Und dann verabschiede ich euch schon mal in die DNA-Gruppen und wünsche euch einen guten Austausch. Seid offen an dieser Stelle und gebt euch Hinweise, wie ihr weiterkommen könnt in diesem Prozess. Es wird wichtig für euch und auch für uns als gesamte Gemeinde. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Text und ich hoffe, dass wir gedanklich da gut hineingestiegen sind. Und danke, dass da so eine rote Linie drin ist. Auch für mich neue Erkenntnisse. Und ich bitte dich, Herr, dort, wo wir noch Babys sind, dort, wo wir unmündig sind, dort, wo wir noch fleischlich sind, wie wir gelesen haben, führe uns dort weiter. Danke, Jesus Christus, dass du unsere Grundlage bist. An der wollen wir nicht nochmal rütteln. Wir wollen uns nicht irgendwie anderen Leuten, anderen Gruppierungen irgendwie zuschreiben, sondern wir wollen auf diesen Grund Jesus Christus aufbauen. Und wir wollen das mit gutem Material tun. Und ich bitte dich, Herr, dass wir die Dinge tun für dich und nicht für andere. Auch wenn wir im Miteinander natürlich arbeiten und wir arbeiten auch einander zu. Aber wir tun das nicht in erster Linie für einen Menschen, sondern wir tun das in erster Linie, um dich zu rühmen und zu ehren. Denn darum geht es. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen. Herr, danke, dass wir zu dir gehören. Und so schließt ja auch der Text. Ihr seid Christi. Danke, dass wir dir gehören und dass du uns weiterführen möchtest, auch wenn wir noch fleischliche Christen sind, auch wenn wir noch Unmündige sind. Danke, dass du uns erwachsen werden lassen möchtest. Bitte offenbare uns, jedem, der sich das fragt, offenbare uns die Werke, die wir zu tun haben, damit wir dir dienen und mit kostbaren Materialien arbeiten, die wirklich Bestand haben in alle Ewigkeit und einen ewigen Lohn nach sich ziehen. Halleluja. Ich preise dich dafür, für diese wunderbare Perspektive. Lass uns diesen Text wirklich als eine Gabe betrachten und als etwas, was uns wirklich Freude bringt. Danke, Herr. Amen. Musik.